ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Das Video ist mehr so eine Kopie, eine Parodie auf Spinal Tap. Und das hatten zwei Filmstudenten für die aufgenommen. Die hatten sich angeboten, hatten es gedacht, wir filmen das mal. Und daraus wurde dieses Video, das bei MTV rauf und runter lief. Einer dieser Filmstudenten hieß Steve. Steve Soderbergh.
Ah, okay.
Einer der erfolgreichsten Filmregisseure, die es in Hollywood gibt.
Song, den ganz viele Leute kennen, und der ist von Yes. Und wir sprechen heute nochmal über Yes, über die Band aus Großbritannien. Hi Peter.
Hi Oke.
Das hier ist der dritte Teil und dieser Song ist eigentlich an dieser Stelle gar nicht ganz richtig, denn wir sind in der Yes-Geschichte noch ein paar Jahre davor. Dieser Hit ist aus dem Jahr 1983. Wir sind aber eigentlich erst in der Yes-Geschichte im Jahr 1980. Und da hat sich gerade die Band total zerlegt. Also der Sänger John Anderson ist ausgestiegen. Der Keyboarder Rick Wakeman hat die Band verlassen. Es sind übrig geblieben Alan White, der Schlagzeuger, Chris Squire, der Bassist, und Steve Howe, der Gitarrist. Und es kommen neue Menschen dazu, und zwar von einer Band, die heißen die Buggles. Und die hätte man gar nicht dazu sortiert bekommen,
oder? Nein, überhaupt nicht. Aber ehrlich gesagt, aber musikalisch passte es eigentlich einigermaßen. Denn die Stimme von Trevor Horn, der Produzent auch war von Buggles und der Songschreiber, der klang so ein bisschen wie Anderson. Er war auch ein Riesenfan von Yes und von John Anderson. Insofern versuchte er genauso zu singen. Und im Studio ging das ja einigermaßen, finde ich. Drama heißt das Album, das 1980 erschien. Und alle fünf sind als Komponisten erwähnt auf dem Album. Da gibt's ein paar ganz gute Nummern.
Guter Song, finde ich auch.
Also es ist nicht so ein richtiger Unterschied zu dem, was jetzt sonst so machten, aber live war das nun wirklich schwierig. Das Album war einigermaßen okay. Es war eine Vereinbarung, Leute, die die Band verlassen, die verlieren die Namensrechte. Und die Namensrechte hatte also die Band behalten, also in dem Maße, also Howe und White und Squire. Sie konnten sich also Yes nennen, obwohl ja eigentlich John Anderson als Yes-Sänger nicht dabei war. Und live war das Problem, dass es so Stimmen gab, der sieht ja total anders aus. Was macht dieser kleine, dickliche Mensch da auf der Bühne? Also es war total uncharismatisch, diesen Mann auf der Bühne zu sehen. Also das Publikum war furchtbar enttäuscht. Also das ging auch hinten richtig nach hinten los. Und das zeigte auch, ja, es ist so, dass das Ende der Band war eigentlich. Ja, kurz danach, nachdem das Album herausgekommen war und sie einige Konzerte gespielt hatten, wurde die Auflösung der Band verkündet.
Kannst du dich daran erinnern, als sie das bekannt gegeben haben? War das?
Ehrlich gesagt ging das so unter. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht mehr auf diese Alben so geachtet wie Drama und auch davor Tomato. Das war aus meinem Fokus wie weggeschwommen. Insofern habe ich das gar nicht so mitbekommen, habe dann nur gelesen, ach ja, Yes gibt's nicht mehr. Na ja gut, Anderson ist ja auch weg, ist ja auch kein Wunder. Und dann hatte ja Anderson gleich den Vertrag bekommen als Solokünstler von Virgin Records. Also solche Leute machten natürlich gleich schnell Platten weiter. Der Anderson hatte ja davor schon mehrere Soloplatten gemacht, immer neben Yes dann auch. Und dann bekam er also eine Vorauszahlung für ein Soloprojekt. Und er wollte dann ein Album machen, typisch Jen und John Anderson, über Marc Chagall, den Maler, ein Album. Und dann kamen die Leute
eigentlich von... Eigentlich eine schöne Idee.
Ja, eine schöne Idee. Und die Virgin hatten gleichzeitig auch Phil Collins unter Vertrag genommen, der da sein erstes Soloalbum machte, Face Value. Das ist ja dann ein Millionenseller geworden, ein Riesenerfolg. Und Virgin-Leute kamen zu Anderson, hörten sich das an, was der so für Ideen hatte, für ein Album über Marc Chagall, und fanden das nicht so richtig lustig. Und sagten, nee, das wollen wir eigentlich. Dann hat John Anderson die Vorauszahlung wieder zurückgezahlt.
Ach.
Konsequent. Er hat dann nicht gesagt, ja, okay, Irgendwie, dann mache ich eben was anderes, sondern nö, dann könnt ihr das Geld wieder haben. Aber ich lasse mich hier nicht korrumpieren und so weiter. So ist das. Und da ist dieser Mann, das ist natürlich ganz schön.
Sehr konsequent.
Aber auf der anderen Seite ist er aber auch gleich sehr kommerziell denkend geworden. Aber das vereinte sich mit seinen musikalischen Welten, weil er arbeitete mit Vangelis zusammen, dem verhinderten Keyboarder bei Yes. Vangelis, sehr erfolgreicher Produzent, Elektroniker, der ja schon selbst Hits gehabt hatte. Und die gründeten nun dieses Duo John and Vangelis. Und Vangelis. Ich glaube, es ist eher Vangelis.
Ne? Das heißt,
ich spreche es immer falsch aus.
Es ist John und Vangelis. Und Vangelis hatte ja schon bestimmte Filmmusiken gemacht. Die Stunde des Siegers war sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Er hatte im Gussen, ist also ein griechischer Komponist, Elektroniker, der aber in Frankreich lebt schon lange, glaube ich. Lebte damals. Man muss sagen, diese Stimme passt ganz gut.
Ganz wunderbar. Also denn die Alben, die sie machten, insgesamt in der Zeit erstmal 3 Alben waren es, die sind einfach unglaublich gut gewesen. Das erste war noch nicht ganz so erfolgreich, aber das zweite, The Friends of Mr. Cairo, war ein überragender Erfolg und hatte auch richtig große Hits dabei. Und das ist also toll gewesen. Ist auch so eine Art filmische Musik. Ist auch die Geschichte vom Malteser Falken. Und das Mr. Cairo ist ja die Rolle, die Peter Loche da spielt.
Ja, genau.
Und ja, das war beeindruckend. State of Independence war später ein Riesenhit für Donna Summer. Aber auch selbst, mich hat das sehr beeindruckt. Mir hat das sehr gefallen damals, diese Musik. Diese Verbindung von Andersons hoher, wunderbar klingender Engelstimme und dieser sehr interessanten elektronischen Musik darunter.
Großer Hit ja auch I'll Find My Way Home. Das hat ja
auch ein Riesenhit.
Hymnisches und ist ja vielfach auch im Radio gelaufen.
Ein wunderbarer Hit, wunderschön, wirklich.
Am I so lost in my sin? Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace.
Also der hatte seinen Platz im Prinzip gefunden. Jetzt müssen wir nur noch die anderen unterbringen, denkt man ja, so ein bisschen, ne?
Ja, denn Howe machte Folgendes. Der gründete, ging auch ein bisschen weg von seinen musikalischen Linien und gründete mit Carl Palmer, dem Schlagzeuger von Emerson, Lake & Palmer, John Wetton, der hatte früher bei Family gespielt und anderen Bands, eine Band namens Asia, die nun rein kommerzielle Pop-Rock-Musik machte.
I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. To another we were young, and we would scream together songs unsung.
Sehr erfolgreich.
Wahnsinnig erfolgreiche ja. Band. Also im Grunde genommen ja erstaunlich. Also das eine ist, das war die Zeit, wo solche Musik erfolgreich war. Das haben die ganz konsequent gemacht, finde ich. Also ist ja wie so eine Blaupause geradezu. Einige Jahre sehr erfolgreich. Dieses bekannte dreieckige Logo gibt es ja auch, das viele Leute vor Augen haben, sicher, wenn sie an Asia denken. Aber ich finde es so interessant daran, dass Steve Howe ja eigentlich für mich immer der, sagen wir mal, der Anwalt war für Virtuosität, für komplexe Rhythmen, für Harmoniewechsel, für das Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten. Also dieses Typische, was Yes eben so ausufernd und so großartig machte, finde ich auch. Und hier nimmt er sich total zurück und es ist ein Popmusik-Trio.
Ja, sehr erfolgreich. Heat of the Moment. Also das ist so die Art Popmusik gewesen, Mainstream-Popmusik, der für mich, also unerträglichen Art, dass da Steve Howe hintersteckte, konnte ich immer gar nicht fassen. Sie war sehr gut gemacht, sehr gut produziert, extrem erfolgreich, aber musikalisch irgendwie für mich nichtssagend. Aber gut, Geschmäcker sind ja verschieden. Kommerziell erfolgreich und das hat sicherlich auch befriedigt. Ja, die anderen machen auch weiter. Squire und White arbeiten eine Zeit lang mit Jimmy Page zusammen.
Genau, das haben wir schon mal in der Folge über, yeah, die Folge über Led Zeppelin angespielt. Led Zeppelin hatte natürlich irgendwann keinen Schlagzeuger mehr und trotzdem noch Musiker, die gerne Musik machen wollten. Und es war dieses Projekt XYZ. Ja. Also X, also wie X, Yes, X, Zeppelin.
Ja, genau.
Dieses Wortspiel, okay.
Genau, aber das war nicht erfolgreich. Man wollte auch Robert Plant als Sänger haben, aber es war ja gerade John Bonham gestorben und so. Der wollte eigentlich noch nicht wieder eine neue Band machen. Insofern ging das also auch den Bach runter. Und ja, irgendwas wollten sie aber wohl machen. Und nun planen sie eine neue Band, ein neues Projekt, Squire und White.
Genau, es sollte eine neue Band geben, die sollte Cinema heißen. Und dazu haben sie einen Gitarristen, Keyboarder, also Multi-Instrumentalisten, kann man fast sagen, der heißt Trevor Rabin.
Trevor Rabin, ja.
Aus Südafrika gewonnen, genau. Der mir bis dahin nicht bekannt gewesen ist.
Mir auch nicht, also aber offensichtlich ein extrem guter Profi, der wirklich auf mehreren Instrumenten sehr stark war, auch Songs schrieb. Und auch singen konnte. Also da haben sie einen guten Griff gemacht. Und mit dem haben sie gearbeitet. Und dann unter der Regie von Trevor Horn, der sagte, okay, ich produziere eure Sache, die den Namen Cinema haben sollte als Band. Und dann holten sie auch noch Tony Kay als den Ex-Yes-Musiker als Keyboarder dazu. Und ja, die nahmen Stücke auf und irgendwie kam mal Squire drauf, ach, ich will die mal John Anderson vorspielen. Und John Anderson erinnert sich, ich musste mal dann in seinen Rolls Royce von Squire mich reinsetzen und mir die Songs ansetzen, weil ich konnte nicht ins Haus gehen, weil unsere Frauen, also die Frau von Anderson, die Frau von Squire, waren Feinde und haben sich gestritten und wollten ihn nicht zusammen irgendwie im Haus haben. Also musste er im Auto sitzen und hörte sich die Stücke an. Und da war nun dieses Stück dabei, Owner of a Lonely Heart. Und da sagte Anderson, was ein super Refrain, ganz toll, aber die Strophe, die ist nicht gut, die geht unter. Und er hat dann Vorschläge gemacht, wie man das machen sollte, mehr Staccato singen. Also er hat dann, also gesagt, so muss man das machen. Und da hat dann wohl Squire gesagt, ja komm, dann sing doch mal.
Move yourself, you always live your life, never thinking of the future.
sang das ein, ist dann auch als Co-Autor mit erwähnt in dem Song und sollte nun der Sänger von Cinema sein. Da kam aber die Plattenfirma und sagte:
Hallo? Seid ihr nicht doch noch Yes?
Wir zählen mal zusammen. Wie viel sind denn noch da? Es sind ja wirklich 4 oder 5 Musiker von Yes dabei, außer Trevor Raymond. Also da können wir das auch Yes nennen. Und so wurde es dann gemacht.
Und ich meine, das ist ein Song, ja. Das ist der Song, den viele vielleicht etwas jüngere Menschen auch unbedingt mit Yes zusammenbringen.
Welthit.
Ein Welthit. Ein tolles Riff am Anfang. Wahnsinnig gut produziert, aber es klingt unheimlich nach 80er Jahren, weil es dieses Sampling drin hat.
Genau, aber das ist auch sehr interessant. Ich finde es sehr genial, dieses Fairlight-Sampling, das Trevor Horn dann da eingebaut hat. Ich glaube nicht, dass es die Idee von Tony Kaye ist, dem Keyboarder, sondern eher von Trevor Raymond und von Trevor Horn, dem Produzenten. Und das ist also ein solcher eingängiger Refrain, der aber trotzdem den gewissen Flair von Yes hat, in der hohen Stimme von Anderson. Das hat schon was. Und mit einem sehr komplizierten Endteil, mit diesen Breaks. Diesen Synthesizer-Breaks dazwischen. Also das ist schon sehr, sehr clever. Und das Ganze erschien auf einem Album, das hat einen ganz einfachen Namen. 90125. Und das war die Katalognummer bei Atlantic Records. Also einfach die Nummer, einfach die Reihen, die Archivnummer.
Okay, ist es bekannt unter dem Namen, also ne, im Englischsprachigen 90125.
Ja.
Und das ist das, was dann natürlich auch mit einem sogar noch einem neuen Logo versehen wurde.
Genau.
Das setzte Yes als moderne Band neu auf die Karte, muss man sagen. Das war ein richtig neuer Anstrich. Hat das eigentlich die alten Fans verschreckt, das würde ich sagen?
Ich glaube nicht, denn es waren ja auch andere Stücke auf dem Album, die also schon auch mal Changes, die auch den anderen oder Leave It oder Hearts, das klingt schon wie traditionell Yes. Also gerade Hearts, der Song 7 Minuten 30 lang, auch schon eine nette Länge. Das war schon also auch mehr in die Richtung, in der Yes zu Hause war. Frisch. Man konnte sich gar nicht wehren gegen die Attraktivität von Owner of a Lonely Heart. Und da waren, glaube ich, ich weiß nicht, natürlich gab es gleich Yes-Fans, die sagen, okay, das ist nicht Topographic Oceans. Nein, das glaube ich schon. Aber ich fand, das hat ein wunderbarer Schritt in ein neues Jahrzehnt, in eine neue Richtung, eine neue Welt. Und das passte wirklich gut. Und der Einzige, der nun nicht dabei war, war Steve Howe, ne, und Rick Wakeman auch nicht. Aber es war fetter Rock, verbunden mit engelsgleichen Yes-Chören. Also,
und einen tollen Groove, man konnte dazu tanzen, es konnte in der Disco laufen. Sie haben Videos dazu gemacht, auf einmal auf Sache,
das
die sie vorhin...
Das Video ist ja auch lustig. Das Video ist mehr so eine Kopie, eine Parodie auf Spinal Tap. Und das hatten zwei Filmstudenten für die aufgenommen. Die hatten sich angeboten, hatten es gedacht, wir filmen das mal. Und so das raus wurde dieses Video, das bei MTV rauf und runter lief. Einer dieser Filmstudenten hieß Steve. Und er wurde später Steve Soderbergh.
Ah, okay.
Einer der erfolgreichsten Filmregisseure, die es in Hollywood gibt. Also das war sein erstes Werk.
Okay, das ist ja schön, schön dazu getan. Wunderbar. Nein, es ist in der Tat wunderbar erfolgreich. Das muss man einfach sagen. Und das hat eben auch eine ganz neue, wie soll ich mal sagen, neue Generation für diese Band erwärmt. Und die erwarteten dann natürlich auch weitere Taten, die in diese Richtung gingen. Und die Plattenfirma vermutlich auch, nehme ich mal an. Ne?
Natürlich, die waren jetzt also richtig scharf drauf, dass da jetzt also nochmal das so in der Richtung weiterging. Aber das passierte jetzt auch nicht. Es dauerte irgendwie lang. Man ging auch lang auf Tournee. Aber das nächste Album kommt dann erst 87.
Ja, das ist spät, 4 Jahre später.
Wirklich lang. Ne?
Ja, ja.
sie versuchen nun neues Material. Es bleibt immer noch Trevor Horn, der Produzent. Aber es gibt auch schon wieder Richtungsstreits. Was soll Yes nun wirklich eigentlich sein? Ne? Also der Keyboarder Kay mit dem anderen, mit dem Neuling Trevor Rabin streiten sich. Und ja, die irgendwie klingt es dann aber auch so. Ehrlich gesagt finde ich das ein, dass dann da rauskommt. Big Generator heißt das. Finde ich also wirklich ein sehr schwaches Album. Also das nicht erhält, was der Vorgänger versprochen hat, aber auch keine neue Richtung aufzeigt. Der einzige Track, den ich mir da gemerkt habe, ist Love Will Find a Way, eine ziemlich gerade, nicht so verspielte Rocknummer. Es ist dann nicht mehr richtig der Yes-Geist zu spüren, ganz ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, viele waren enttäuscht von diesem Song. Ich habe gelesen, dass genau dieser Song Love Will Find a Way, das ist in der Tat sehr gelungen, finde ich. Das Riff ist ganz schön, ja. Es wirkt auch so ein bisschen warm. Es sollte für Stevie Nicks eigentlich geschrieben sein. Guck. Und deswegen, das wundert einen dann irgendwie auch nicht, finde ich. Aber viele waren, glaube ich, enttäuscht davon. Und auch die Band selbst war irgendwie, hatte den ein bisschen den Faden verloren, glaube ich.
Genau. Und die fühlten sich schon an den Rand gedrängt. Also Mitglieder, die so früher federführend und prägend für Yes waren. Und Anderson zieht wieder die Konsequenzen und steigt aus. So ist er ja, denn er hatte ja nun erstmalig einen riesigen Hitparadenerfolg genießen können. Also mal wieder, aber mit Owner of a Lonely Heart, also größer geht's ja nicht. Und jedenfalls, ja, steigt er aus und er findet sich nun wieder zusammen, will eigentlich ein Soloalbum aufnehmen auf Montserrat, der Insel, wo George Martin sein Studio hatte in der Karibik. Und er alleine wollte es nicht machen und dann hat er angeschrieben und angemorst Steve Howe, Bill Bruford, der nun schon eine lange, das ist ja nur 10 Jahre
her. Der Schlagzeuger am Anfang der Zeit, ganz genau.
Oder mehr als 10 Jahre, das war ja schon 68, 69, 15 Jahre. Und Rick Wakeman. So, die kommen nun dahin und arbeiten an einem neuen Projekt, das den Namen, weil sie dürfen den Namen Yes nicht benutzen. Denn Chris Squire als Bassist war jetzt der Besitzer, der Owner of the Lonely Heart, der Owner des Namens Yes. Also dürfen Anderson, Bruford, Wakeman, Howe nicht den Namen Yes benutzen. Als Bassist kommt noch dabei Tony Levin. Wunderbarer Musiker, den wir ja alle kennen, Peter Gabriel, John Lennon, eine Riesenvergangenheit. Also ein musikalisch hochkarätiges Quartett.
Quartett? Nee, in diesem Quintett. Fall sogar Quintett, dann, wenn Tony Levin dabei ist. Genau. Aber in der Tat ist das interessant, weil das natürlich, also wenn ja sicher die Puristen gesagt haben, hey, das ist doch Yes. Ja. Wer von euch beiden ist denn jetzt Yes?
Ja, die machen auch ein Album, das also auch wirklich ganz schön ist. Ich finde es wirklich sehr gelungen. Im Jahr 89 kommt es raus. Brother of Mine, eine typische Yes-Nummer, kann man sich auch wohl vorstellen. Und dann kommt dann noch The Meeting dazu. Also das ist auch noch sehr, sehr schön. Und insofern, also fand ich gut. Aber sie bereiten dann auch ein zweites Album vor und gleichzeitig existiert aber der Rest der Yes-Band mit Trevor Rabin und Chris Squire, die man scherzhafterweise Yes West nennt. Also nach dem Motto Hollywood, L.A., so, das ist so die kommerzielle Version von Yes. Das nennen sie Yes West und die anderen sind, ja, die dürfen nicht Yes genannt werden. Okay. So, und dann kommt aber Folgendes zusammen. Beide arbeiten an neuen Projekten und irgendjemand, ich glaube Phil Carson, ein Mann aus der Plattenfirma Atlantic, kommt auf die Idee, hey, schmeißt euch doch zusammen. Können wir nicht daraus ein großes Werk machen, ein Album? Und dann können wir das Yes nennen. Dann haben wir nämlich beide den Namen.
Haben wir alle was davon?
Dann haben wir alle was davon. Ja, und so passiert es auch. Also ein sehr unharmonischer Zusammenwurf von verschiedenen Stücken, Quellen, Musikern. Ich glaube, 10 Musiker sind auf diesem Album, das dann auch noch den Namen trägt Union.
Ja, das ist der Gipfel Union. An Verlogenheit. Ja. 1991 kommt das raus. Aus. Ja. Und das ist wirklich ein bisschen, man hat das Gefühl, wir befinden uns jetzt in einer Popmusik-Soap-Opera, ja, wo hier Leute kommen und gehen, die Tür aufgeht und Tür zugeht. Ja. Also es sind wirklich dann, wir haben dann Tony Kaye und Rick Wakeman drauf und Steve Howe und Trevor Rabin und Tony Levin und Chris Squire.
Also genau.
Ganz schräge, viel zu viele Musiker.
Aber sie spielen nicht alle gleichzeitig auf allen Stücken, sondern es sind die Einzelstücke der einzelnen Bands, es sind ja eigentlich 2 Bands, die hier zusammengefügt werden, die spielen dann ihre Stücke schon selbst. Hin und da macht mal einer auch einen Beitrag auch auf der Nummer eines anderen. Aber Bill Bruford sagte im Nachhinein nachher, das ist das schlechteste Album, mit dem ich je in meinem Leben zu tun hatte. Der war nun komplett unglücklich. Und ja, es wurde sogar eine Tournee gemacht danach, die aber erfolgreich ist.
Ja, offenbar. Also man muss das ja sagen, also viele Bands haben ja sehr treue Fans und Yes-Fans sind auch hartnäckig und sind auch einiges gewohnt, glaube ich, und vertragen einiges. Man ist dann eben auch in getrennten Gruppen auf die Bühne gegangen. Also man hat da nicht zu 10 auf der Bühne gespielt, sondern eine Sektion hat den einen Teil und den anderen Teil gespielt. Ei. Und so hatten alle was davon, aber es muss, ehrlich gesagt, sehr unerquicklich gewesen sein.
Ja, also ich meine, vor allen Dingen, du stell dir mal vor, Wakeman und noch ein anderer Keyboarder auf der Bühne, kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen.
Nicht,
ne?
Vorstellen.
Ne? Also jedenfalls, das, was die Band zusammenhält, ist ja Folgendes, ist das alte Yes-Repertoire. Denn die spielen ja natürlich nicht nur die neuen Nummern, sondern die spielen ja die Klassiker. Und wenn so eine Band die Klassiker spielt, dann ist es immer eindrucksvoll. Insofern, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Das Material, das Repertoire von Yes. Und insofern kannst du, glaube ich, gar nichts falsch machen.
Well, I got no life, I got no hope. Happy through the fight, happy with tonight. I'm calling, calling, what to do, I find it.
Man war sich künstlerisch nicht einig, aber waren die denn auch persönlich miteinander sich spinnefeind geworden? Ich glaube nicht.
Offensichtlich, oder? Nicht so. Nee, es gab nicht solche großen Streitigkeiten. Also auch später sagte dann Anderson, als er dann nicht mehr mit Howe zusammen in einer Band spielte, denn die trennten sich dann wieder, sagte, ja, ich bin mit ihm immer noch befreundet. Wir sind nicht verbunden, we're not connected. Aber sind immer noch Freunde, auch mit Squire war es das, solange der lebte, immer noch, man war immer noch befreundet. Also das ist eine Band, die sich nicht in Feindschaft irgendwie zerrissen hat. Das muss man schon sagen, ja.
Okay, auf dieses Album folgt dann eine lange Pause erst einmal. Ja. Da haben, glaube ich, auch alle erstmal die Nase voll davon. Es gibt ein Album dann 1994 und da habe ich dann eine Kritik gelesen, wo ich dachte, oh, muss man überlegen, ob das stimmen kann oder nicht. Da sagte jemand nämlich, oh, das ist das Album, das hätte mal folgen sollen auf 90125 und nicht Big Generator, weil das ist voller starker Songs, es ist konzentrierter, es ist mit kürzeren Stücken versehen, also hat ein bisschen diesen poppigen Anstrich vielleicht auch, aber es ist ganz gut, finde ich.
Es ist auch wirklich 90er Jahre oder 80er, 90er Jahre Rock. aber es hat auch wirklich gute Nummer drauf. Und dann noch ein riesiges Epos, 11 Minuten, 12 Minuten lang von Rabin und Anderson geschrieben. Endless Dream heißt das ganze Werk. Und ja, also klingt natürlich ein bisschen zusammengesetzt, wie immer. Aber trotzdem ganz rund eigentlich dieses Album Talk. Don't you know it's my Vorher hatte sich schon Steve Howe verabschiedet, der an diesem Album eigentlich nicht beteiligt ist, weil er mit Asia zu tun hatte. Er nahm was mit denen auf, war mit denen auf Tournee, war also bei den Aufnahmen nicht dabei, er fehlt dabei. Und Wakeman ist da auch nicht mehr vertreten. Der ist ja immer wieder an und ab Mitglied, mal da, mal nicht da. Und jedenfalls, ja, der Erfolg war okay, war einigermaßen nicht überragend. Und dann gab es noch ein weiteres Projekt, das bald danach von der Plattenfirma angestoßen wurde. Das verband nun Live-Aufnahmen von den verschiedenen Yes-Besetzungen der letzten 10 Jahre mit neuen Songs, mit neuem Material. Das Ganze hieß The Keys of Ascension. Da gibt es 2 Folgen, 97 und 98. Das sollte also praktisch so ein Übergang sein. Da wusste man jetzt kein neues Album für Yes, und deswegen machen wir mal was als Zwischenmusik und treten damit auch live auf. Und da kamen sogar auch Wakeman und Howe manchmal dazu zu diesem Album. Und ja, das ist okay.
Never underestimate the loving, how we intertwine our very soul, how we fill each other's spaces to lose control. When you're talking, be the children who stand on solid ground. Never underestimate the giving that will bring you round.
Zum Beispiel Be The One ist eigentlich ein ganz schönes Stück in der alten Yes-Tradition, oder That Is, That Is. Ein langes Epos mit 19 Minuten Länge, mit verschiedenen Teilen. Da denkt man auch, okay, das ist doch schon Yes, egal was sie machen.
Wir haben jetzt ja weitlich darüber gesprochen, dass das eben auch mit diesen wechselnden Besetzungen auch für die Band selbst dann zum Problem wurde. Nicht nur für die Kritiker oder für Fans oder so, sondern die verzetteln sich schon so ein bisschen, finde ich. Weil danach kommt irgendwie eine relativ schwache Phase.
Ja, eine schwache Phase. Also, da gibt es zum Beispiel ein Album Open Your Eyes, das auch wirklich nicht so gut ist. Da ist auch immer noch Anderson dabei, ein neuer Keyboarder mit einem russischen Namen, Igor Koroschew. Ja. Und Billy Sherwood ist ein neuer Musiker, der Bass spielt. Also es gibt immer wieder neue Musiker, die dazu kommen, aber Anderson bleibt ehrlich gesagt immer noch dabei. You got a great imagination. Es ist auch wieder Hau dabei. Also es geht hin und her. Also man müsste eigentlich einen Roman schreiben über die Zu- und Abgänge, die immer wieder hin und her laufen. Und hier ist wieder, wie gesagt, Hau dabei. Aber das Album ist doch eher eine schwächere Variante von Yes.
Ich habe danach gesehen, es gibt so ein Compilation-Album auch mit Live-Aufnahmen. Das ist so ein bisschen wie dieses The Keys to Ascension.
Ja,
sind ja schöne Perlen dabei. Ja. Aber es gibt manchmal auch Sachen, wo man das Gefühl hat, sie haben sehr viele Live-Alben auch in den letzten Jahren nochmal rausgebracht, die, sagen wir mal, sie benutzen auch ihr Erbe schon, um die Kugel am Laufen zu halten. Ja, im Guten wie im Schlechten ein bisschen.
Kann man sagen. Vor allen Dingen ist es ja so, in dem Stil kannst du ja auch unendlich viele Stücke schreiben, aus verschiedenen Teilen Sachen zusammensetzen und dann eine schöne eine Melodie von John Anderson drüber nehmen und hast du ein neues Stück. Also es gibt ja eine große Variationsbreite. Es ist ja nicht wie bei einem 3-Minuten-Song, wo du entweder eine geniale Strophe oder einen genialen Refrain erfinden musst. Hier kannst du immer ein 10, 12, 15 Minuten Werk hinstellen, das wie Yes klingt, trotzdem vielleicht nicht den ganzen Zauber mitbringt, den eigentlich man erwarten könnte. Also dann gibt es das nächste Album, ja. Ladder, 99. Ja. Die Besetzung bleibt eigentlich, ja, ist auch so eine eher poppige Variante von Yes, die einigermaßen erfolgreich ist mit der Besetzung Anderson, Howe, Sherwood, Squire nun wieder dabei. Der Sherwood spielt Bass und elektrische Gitarren, aber Squire ist auch wieder dabei. Alan White ist ständig dabei. Also eigentlich ist es eine Besetzung mit vielen Urmusikern. Nothing can take us far enough in motion, far enough together, as the light shines so bright, bright enough to let us in. Nothing can bridge our soul's devotion, fast enough together, as the power proves you right, right enough to let you begin.
Genau, und es wurde auch als Neustart verstanden, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, 1999. Sie haben einen Produzenten namens Billy Fairbairn, der aber dann tragischerweise während der Aufnahme, also kurz vor Ende, mit nur 49 Jahren verstirbt und die Band natürlich total geschockt ist und dann auch damit, na sagen wir mal, ich glaube, dieser Neustart nicht ganz gelingt. Das ist jetzt vielleicht dann in diesem tragischen Fall auch wirklich nicht so wichtig, muss man sagen. Aber es ist schon ein bisschen Power-Rock, ein bisschen poppig produziert. Ob das jetzt den totalen Neustart gegeben hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist eigentlich, naja, es sind ein paar sehr schöne Songs drauf, finde ich. Give you meaning every day. Your truth and be the true me to be the true you. Pick the flowers from your floor, put them in your arms for you, my love. Realize my life and more. Say you.
Dann sind sie im neuen Jahrtausend dann doch wieder mehr in die Richtung gegangen, wo Yes eigentlich herkommt. Und zwar diesmal ohne Keyboarder, weil nämlich der russische Keyboarder wurde entlassen. Und eigentlich wurden die Keyboards ersetzt durch ein riesiges Orchester und durch die Arrangements des Orchesters. Und das ist das Ungewöhnliche an dem Album Magnification im Jahr 2001. Dann auch Billy Sherwood, der neue Musiker, ist raus nach einem Streit mit Howe. Und ein Filmkomponist, Larry Groupé, arrangiert die Stücke. Und das klingt ehrlich gesagt ganz eindrucksvoll, finde ich. Days that we speak, I believe that you were right. Shouldn't chase the demons and the phantoms of the night. Some treat us lovers, some treat us slaves. This fusion of insight is all that we imagine.
Ich finde das ehrlich gesagt auch. Es ist gar kein, man hat nicht das Gefühl, da wird jemand ersetzt oder so, sondern das hat einen ganz eigenen Dreh. Ich finde, das hat ganz viel Yes-Essenz.
Ja.
Ganz schöne Dinge sind das. Es wirkt sehr getragen, dramatisch, pathetisch beinahe manchmal. Mhm. Also mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen.
Und das Ganze ist komponiert von Anderson, Howe, Squire und White, also dem Urquartett. dann gehen sie auch auf Tournee, nennen das die Yes Symphonic Tour. Sehr erfolgreich. Teilweise kommt auch Rick Wakeman zu den Konzerten, was ja natürlich auch gut ist, weil sie auch klassisches Yes-Material spielen. Da ist dann Wakeman immer noch gut. Der Erscheinungstag. Nicht so glücklich.
Nee, der Erscheinungstag, da gibt es ja sogar einige Alben. Ich glaube auch sogar ein ja. Joni Mitchell-Album ist, glaube ich, am 11. September rausgekommen. Dieses Album Magnification eben auch. Und die Welt hat natürlich ganz andere Sachen beachtet nach den Anschlägen in den USA. Und das ist nun einfach mal Zufall. Aber dadurch hat dieses Album nicht viel verkauft. Man muss fairerweise sagen, auch Plattenverkäufe haben sich ja dann schon immer abgeschwächt. Genau. Also was in den 70er Jahren ein großer Erfolg war mit, ich weiß nicht, 500.000 erfolgreichen Alben und keine Ahnung, welchen Auszeichnungen man bekam dafür, goldene Platin-Schallplatten, das war dann ja schon im Niedergang, weil nicht mehr so viel verkauft wurde einfach.
Nein, es wurden CDs verkauft, aber es fing damals schon an dann mit dem Online oder mit dem Kopieren. Das zeigte sich dann schon. Also da gingen dann die Verkäufe auch runter.
Also da muss man aber auch sehen, dass es fair ist, dass man sagt, okay, die Verkäufe gingen runter, aber das war bei allen so.
Trotzdem so. Das war ja eine allgemeine Erscheinung. Aber live sind sie immer noch erfolgreich. Auch die Tournee mit dem Orchester Yes Symphonic war also relativ erfolgreich. Also das muss man sagen. Sie spielen dann weiter, auch in Besetzungen, wie zum Beispiel in der Besetzung Squire, Wakeman, Howe, Anderson, White. Immer wieder Konzerte, auch in Montreux gibt es dann 2004 einen Mitschnitt auch, kann man hören.
Genau, das ist ganz toll, finde ich, wie man das sieht. Kurioserweise, man wundert sich ja vielleicht dann auch, wenn man ein bisschen in die Bandgeschichte eingestiegen ist, dann spielen sie natürlich auch Owner of a Lonely Heart.
Ja.
Und Wakeman spielt natürlich dann die Keyboards von jemand ganz anderem, also von Trevor Horn. Also das ist natürlich lustig. Ja. Natürlich kann er das, aber man muss schon sagen, die sind einfach super. Das ist einfach ganz toll. Und die Virtuosität auch auf der Bühne, gerade die begeistert einen wirklich. Also von Steve Howe und das ist einfach toll. Ne?
Ja, das ist wunderbar. Das sind wunderbare Musiker, wunderbare Live-Musiker mit einer hohen Qualität. Auch ehrlich gesagt, was mich immer überrascht hat, die Qualität der Harmoniegesänge, die live ja schwierig sind. Ne? Also wirklich, das kriegen die gut hin. Wir müssen auch dazu erwähnen, dass in dieser ganzen Zeit, wo immer Pausen sind, die ja nicht untätig waren. Sie haben alle immer diverse Soloalben gemacht. Steve Howe besonders viele. Rick Wakeman sowieso auf seinem eigenen Planeten. Und John Anderson auch. Also ständig.
Ja, fleißig
waren sie
sind
aktiv.
Die alle. Das kann man nicht anders sagen.
Unglaublich fleißig. Mhm. So, und dann kommt eine Phase. Da hat auf einmal John Anderson 2007 eine gesundheitliche Krise, hat Asthma-Attacken, muss ins Krankenhaus, kann nicht richtig atmen, hat Probleme. Und dann passiert Folgendes, während er im Krankenhaus liegt, werden die anderen ungeduldig und engagieren einen neuen Sänger, gehen mit dem auf Tournee. Und der Sänger ist ein Kanadier, der Sänger einer Yes-Coverband. Benoit David heißt der, oder Benoit David, I don't know.
Ja,
ein Franco-Kanadier, wahrscheinlich Benoit David. Und der wird nun der neue Sänger. Und da war natürlich John Anderson schon sehr beleidigt. Also dann gibt's auch noch einen Ersatz für Rick Wakeman.
Ja, Oliver Wakeman, der Sohn von Rick Wakeman, das ist hier wie so ein musikalischer Handwerksbetrieb hier.
Ja,
so ein
genau,
ist
der, wirklich, der Oliver und der andere Sohn von Wakeman Allen, die haben oft ihren Vater live begleitet, also die sind im Fach, die sind drin, die wissen, was sie machen. Ja, und Yes macht nun weiter in dieser Besetzung und das ist für Anderson, er sagt, ja gut, dann hat er dann weiter Soloalben gemacht. Darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Die hat er ständig gemacht, aber die Band hat weiter gespielt, hat dann auch ein Album aufgenommen, Fly From Here, produziert von Trevor Horn, also von ihrem jetzt mittlerweile Standardproduzenten. Und das Komische an diesem Album ist, dass das Album 2018 nochmal aufgenommen wird und veröffentlicht wird. Dieselben Songs. Der Grund ist der, weil der Band gefiel der Akzent von Benoit David nicht, der französische Akzent nicht. Und dann sagten die, ey Trevor, willst du das nicht mal singen? Und wir nehmen dieselbe Album nochmal aus. Das war dann 2018, kam das raus. Da war Squire schon mittlerweile verstorben. Aber das erschien mit den Stimmen von Trevor Horn. Das identische Album klingt stärker nach Yes als das Uralbum. Und insofern hatte also auch, wie man merkt, das Vertrauen in diesen franco-kanadischen Sänger nachgelassen. Er wurde auch entlassen aus der Band und 2012 wurde ein anderer, ein Amerikaner, neuer Sänger von Yes, ein Singer-Songwriter, der John Davison heißt und der ehrlich ganz gut ist.
In the mirror of the mind projecting all our my life reflecting. To revere the stars far and free, yet keep them near and dear to me.
Aber der auch aus einer Tribute-Band kommt.
Ja, also das er klingt wie Anderson. Aber er scheint mir ein besserer Musiker zu sein, ein musikalischer. Auch als Komponist hat der sehr, sehr schöne Beiträge geleistet. Das muss ich sagen. Und es ist eigentümlich. Auch am nächsten Album, das dann gemacht wird von denen, Heaven on Earth, das ich nicht sehr gut finde. Er schreibt viele der Songs. Aber das Album insgesamt ist schwach. Besser finde ich das nächste Werk, The Quest. Das weiß ich gar nicht, wann das 21 erst erschien.
Genau, das ist, man muss jetzt ja nochmal sagen, es sind ja doch lange Pausen, die dann zwischendurch gewesen sind. Also wir haben ja von Magnification gesprochen, das 2001 erschienen ist. Und dann dauert es eigentlich ja 10 Jahre, bis Fly From Here mit dieser Benoit David-Fassung aufgenommen wird. Also die Pausen sind länger, man gibt sich immer mal, wie gesagt, wir haben Soloprojekte, lange Tourneen, aber...
Die Tourneen funktionierten immer noch, aber die Alben nicht so richtig. Auch Heaven on Earth, dieses 2014er Album, hatte sehr schlechte Verkäufe. Und es war auch die letzte Arbeit von Chris Squire, der ziemlich plötzlich 2015 an Leukämie verstarb. Und jetzt Steve Howe praktisch als Leiter der Band hat die Band übernommen. Und so arbeitete man weiter. Gleichzeitig kam Anderson wieder mit Wakeman und dem Trevor Rabin, der von der frühen 80er-Version von Yes zusammen. Und die traten als so alt neben Yes auf. AWR hießen sie. AWR. Anderson, Wakeman und Rabin. Und spielten nun auch die Musik von Yes in Konzerten. Durften sich aber auch nicht Yes natürlich nennen, weil der Name, der war jetzt bei Steve Howe.
Das ist wirklich total verwirrend und da muss man sagen, auch selbst der geduldigste Fan hat dann, glaube ich, irgendwann mal die Geduld verloren, weil auch, das habe ich dann auch nachher gelesen, Oliver Wakeman, also der Sohn von Rick, hat dann auch nochmal andere Aufnahmen, die er hatte von Yes, nachbearbeitet. Das hieß dann From a Page, das kam zwischendurch auch noch raus. Also so ganz die Zügel in der Hand hatte da niemand, glaube ich, obwohl Steve Howe eigentlich der Kopf war, muss man sagen.
Davor gab es aber eine wichtige Ehrung und zwar die Introduction in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Da wurde Yes nach im zweiten Anlauf dann endlich gewählt. 2017 war im Februar diese Introduction und sie wurden von zwei Musikern von Rush eingeführt und dann spielten sie live zwei Nummern, Roundabout und Owner of a Lonely Heart. Und da spielte Bruford, war auf der Bühne, spielte aber nicht mit. Alan White spielte Schlagzeug, dann spielte Steve Howe und Anderson, also alle, die nicht mehr miteinander zu tun hatten, die spielten hier zusammen auf der Bühne und das sieht, man kann das bei YouTube anschauen, ganz harmonisch aus und musikalisch echt fett, in Ordnung, fein. Aber das war so, dass offensichtlich im Saal man an getrennten Tischen saß. Also die eine Fraktion da und die andere da. Also nicht so richtig nett.
Nicht so richtig schön, nee, das muss man sagen. Das wünscht man sich anders auch als Fan, aber man war sich da offenbar überhaupt nicht grün.
Und dann gibt's also, wie gesagt, in der jetzigen Yes-Besetzung noch Alben The Quest 21, das wirklich professionell gemacht ist, gut klingt, ein bisschen kälter, als wenn Anderson jetzt Sänger wäre oder nicht so melodisch. Where have you gone? Your heart full of song. Oh, sister of my soul. Timid and bright, you clung to my side. Through all those teenage magic tragic nights. The hazy crazy days of our youth. Unter schwierigen Bedingungen
In der Corona-Zeit 2021 ist das zusammen nicht richtig entwickelt worden, sondern jeder hat da nicht nur nacheinander aufgenommen, sondern auch getrennt an verschiedenen Orten, weil das eben nicht ging. Wie wir wissen, ging das ja nicht. Es ist aber trotzdem wird ganz gut aufgenommen.
Genau. Und fast noch besser wird aufgenommen das allerletzte Album aus dem Jahr 2023, Mirror to the Sky, das ich auch wirklich sehr gelungen finde, mit guten Songs von Davison und Howe, Cut from the Stars, All Connected, Mirror to the Sky, der Titelsong. Also das ist in Ordnung. Das ist wirklich, hat Qualität, ist die Qualität von Yes. Und wenn man die live hört oder sieht, gibt auch Live-Aufnahmen, ja, der Davison singt ein bisschen wie singt die Anderson. Es fehlt vielleicht ein bisschen die engelsgleiche Schärfe da oben, die dieses absolute Glück, das dann Anderson manchmal verteilen kann, musikalisch. Aktiv sind sie. Ich weiß jetzt nicht, wie weit da jetzt die Pläne für ein neues Album sind, aber es ist ja nicht zu Ende irgendwie, denn es sind ja Alben, die Anderson zum Beispiel, wenn der Alben macht, denkst du ja sofort an Yes. Und er hat ja unendlich viele Soloalben gemacht. Ich habe ja in meiner Musikliste, ich habe nicht so viele aufgeführt, wollte ich sagen, weil es gibt ja so viele. Song of Seven finde ich sehr gelungen, dann andere, man kann das nachlesen. Dann gibt's ein Album von Anderson, wo er in einer Phase war, in den 80er Jahren. Da sagte die Plattenfirma, du, mach doch mal wieder was erfolgreich ist. Er schlug vor, ja, dann mache ich was mit lateinamerikanischer Musik. Die Plattenfirma war nicht begeistert. Und als Konsequenz machte dann Anderson ein Album in Los Angeles. Das heißt In the City of Angels. They made out a charter, sealed with a song. It took me across the river to where I belong. Hurry home to your heart, hurry home to the voice. There are times for interchanges, be ready for the choice. Hurry home, said my love, hurry home to the stars. Start a new generation with the freedom that's ours. Und er sang Songs von Lamont Dozier, von Fremdkomponisten, von Toto-Mitgliedern. Steve Porcaro spielt mit, Jeff Porcaro, also von David Page, der hat einen Song geschrieben. Wenige Songs nur von Anderson selbst. Aber es ist komisch. da hat er einmal einen echten Kompromiss gemacht. Er hat gesagt, ja, also die Plattenfirma will das, dann mache ich das. Und im Nachhinein hat er gesagt, ja, das habe ich ja dann davon. Es war dann auch nicht erfolgreich. Da versucht man es mit allen Musikern Hollywoods und es wird nicht erfolgreich. Aber er ist eben ein eigener Kerl, er hat ein eigenes Ego. Er hat dann ein Album zum Beispiel gemacht mit einem irisch-schottischen Orchester, das in Kalifornien aber lebt, wo John Anderson zu Hause ist. Er ist auch amerikanischer Staatsbürger, hat zwei Staatsbürgerschaften, lebt in Kalifornien und in dem Ort, da gab es ein Orchester, mit dem er The Promise Ring aufgenommen hat. Und das ist ganz wunderbar. Die Engelsstimme von Anderson mit schottisch-irischer Volksmusik. Das ist klasse. Und jetzt ist er, und deswegen gab es auch viele Interviews im Jahr 2024 noch, im letzten Jahr, weil er wieder aktiv war mit einer Band, die auch aus Kalifornien stammt, eine Yes-Coverband, die Geeks heißt. The Band Geeks, komischer Name. Und er hat mit denen ein Album aufgenommen, das True heißt. Und das ist ein perfektes Yes-Album.
Ich finde es auch find's ganz toll.
Das ist so großartig. Ja. True Messenger, Shine, Counties and Countries. Man denkt, man ist zurückversetzt.
Es ist wirklich wie eine Yes-Album und es ist komplex.
Ganz
und
wunderbar.
Sie spielen toll und man hat vor allem sofort ein denkt so, das ist wirklich richtig gut gemacht. Ja. Und verblüffend ist ja auch, seine Stimme hat, man merkt ihr kein Alter oder so an.
Nee.
Also finde ich.
Der Mann ist ja über 80. 44, das ist 81 wird er. Und er singt wirklich mit großer Energie. Es weiß er natürlich nicht, ob das live jetzt noch so ist. Oder im Studio ist es jedenfalls so. Es klingt überzeugend. Und er hat selbst von der Aufnahmearbeit für dieses letzte Album True gesagt, das war einer der glücklichsten Momente in meinem Studioleben. Ich habe mich so toll gefühlt. Und es war so eine schöne, wirklich befriedigende Arbeit. Und das ist doch wunderbar. Und er sagte dann auch in dem Interview, ich fühle mich immer noch als Teil von Yes. Und er hätte eigentlich kein Problem, glaube ich, wieder mit den anderen zusammenzukommen, falls das irgendwann mal wieder Thema wird. Wie gesagt, er ist mit How befreundet, aber nicht connected. Vielleicht, er sagt, ich habe ihm mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, wir können uns doch über E-Mail-Systeme digital die Musik zuschicken. Egal, du lebst in England, ich in Kalifornien. Ist doch heutzutage wurscht. Er hat aber keine Antwort bekommen. Insofern ist die Zugfunk von Yes als in dieser Urbesetzung sehr im Nebel. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber irgendwie sind sie sich immer treu geblieben, besonders Anderson als Sänger. Und der hat immer die künstlerische Vision über den kommerziellen Erfolg gestellt. Und das finde ich irgendwie schön. Und für mich bleibt Yes als wirklich überraschendes und manchmal ein bisschen wirres Konglomerat von vielen Musikstilen, was da so zusammenkommt. Also alles. Rockmusik, Folkmusik, Klassik, viel Klassik, New Age, Ethnomusik, viele arabische, auch indische Einflüsse, keltische Einflüsse. Und das alles unter diesem riesigen Decknamen zusammengehalten mit großer instrumentaler Virtuosität, unglaublich komplizierten Arrangements und dieser Stimme, die ja unverkennbar ist.
Das war Yes. Wir haben dreimal über Yes gesprochen. Eine tolle, eine reiche und eine lange Bandgeschichte. Ja, vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
You are the star.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Kunstverbrechen. True Crime meets Kultur. Bei Kunstverbrechen geht es um die spannendsten Kriminalfälle in der Welt der Kunst. In der neuen Staffel verfolgen die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenburg unter anderem die Spuren eines genialen Kunstfälschers. Und sie treffen einen Profi-Dieb, der vor einigen Jahren zwei Bilder von Vincent van Gogh aus einem Museum in Amsterdam gestohlen hat. Wirklich spektakulär. Kunstverbrechen findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.